Guten Abend, liebe Gemeinde. Lass uns zu Beginn noch beten. Danke, Vater, für diesen Abend. Danke für dein Wort, was wir betrachten wollen. Wir bitten dich, dass du uns segnest und dass du uns Einsichten und Erkenntnisse schenkst. Danke dafür. Amen. So, wir werden uns heute gemeinsam wieder einen Psalm anschauen, den Psalm 126. Und dazu werden wir ihn zunächst einmal gemeinsam lesen. Wir werden heute verschiedene Übersetzungen benutzen, aber wir fangen an mit der Schlachter-Version. Psalm 126, ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Psalm 126, Schlachterübersetzung. Der Psalm 126 hat in verschiedenen Übersetzungen verschiedene Überschriften erhalten. Bei Luther zum Beispiel heißt der Psalm, der Herr erlöst seine Gefangenen. In der Übersetzung Das Buch wird er mit Der Jubel der Befreiten überschrieben. Und ich habe noch ein paar andere Titel aus anderen Übersetzungen gesammelt, zum Beispiel Von Tränen zum Jubel aus der Einheitsübersetzung oder Die gute Nachricht sagt Bitte um erneute Hilfe, Die Befreiung ist kein leerer Traum aus Hoffnung für alle oder aus der NGÜ Unter Tränen sehen, voll Jubel ernten. Manche Titel sind eher beschreibend, andere sind schon fast eine halbe Auslegung. Aber wenn wir uns gleich mit dem Inhalt beschäftigt haben, dann werdet ihr merken, dass alle irgendwie ganz gut passen. Ein Autor zu dem Psalm 126 ist nicht bekannt. Genauso wie ein genaues Entstehungsdatum, das wissen wir nicht. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass dieser Psalm so ungefähr 538 bis 500 Jahre vor Christus entstanden ist. Das heißt, David oder Salomo beispielsweise sind dann keine geeigneten Autoren, eher unwahrscheinlich. Bekannte Autoren aus der Zeit wären zum Beispiel Nehemia oder Esra und einige glauben, dass dieser Psalm vielleicht von Esra ist. Es gibt aber auch Leute, die glauben, dass dieser Psalm vielleicht sogar von mehreren Autoren als ein Gemeinschaftswerk entstanden ist. Interessanterweise ist dieser Psalm nämlich aus einer Wir-Perspektive oder uns geschrieben worden. Wenn ihr euch erinnert, wie wir gelesen haben, wir waren voll Jubel, Herr, bringe unsere Gefangenen zurück. Die meisten anderen Psalmen, die sind von einem einzelnen Autor. Wir kennen ja ganz klassische Beispiele, zum Beispiel der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Psalm 119 oder jetzt bleibe ich stets bei dir, Psalm 73. Aber in diesem Psalm ist es so, dass es immer wir und uns ist und deswegen könnte es auch sein, dass es mehr als ein Autor gewesen ist. Wissen wir aber nicht genau und ganz wichtig ist es wahrscheinlich dann auch nicht. Dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied oder ein Stufenpsalm. Das ist ja bei einigen der vorangegangenen Psalmen schon behandelt worden. Letzte Woche hat Waldemar Born auch ein paar Sachen dazu gesagt. Nur kurz zur Wiederholung und Einordnung. Zu mehreren großen Festen im Jahr, drei Feste im Jahr sind es gewesen, pilgerten viele Israeliten zum Tempel nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin gab es dann eine Sammlung von Psalmen, die dann häufig gemeinsam unterwegs gesungen worden sind. Und in diese Sammlung gehört dann auch der Psalm 126, den wir uns jetzt gerade anschauen. Der Psalm hat insgesamt 6 Verse und die zentralen Themen, wie wir auch in der Titelsammlung schon gesehen haben, sind die Themen Gefangenschaft, Trost und Hoffnung. Im nächsten Schritt möchte ich mir mal mit euch gemeinsam sprachliche Besonderheiten aus diesem Psalm angucken. Ich habe da mal Sachen markiert, die mir aufgefallen sind. Zion, wie Träumende, der Mund voll Lachen und die Zunge voll Jubel, Bäche im Negev, und dann zweimal das Bild von Sehen und Ernten. Man könnte einfach darüber hinweglesen, dass hier von den Gefangenen Zions die Rede ist. Und am Anfang habe ich das auch gemacht. Man kennt das Weihnachtslied vielleicht, Tochter Zion, freue dich. Man hat vielleicht mal von Zionismus gehört. Das ist ja diese Idee, den Staat Israel im Nahen Osten wieder aufzubauen. Zion ist doch eigentlich nur ein anderes Wort für Israel oder für Jerusalem, oder? Habe ich auch gedacht, aber in einer Bibelauslegung hat mich der Ausleger dann darauf gebracht, dass das nicht unbedingt egal ist, ob man in der Bibel von Zion oder von Jerusalem liest. Zion war ursprünglich der Name von einer Burg in Jerusalem, bevor David die Stadt überhaupt erobert hat. Als er sie dann erobert hatte, machte er die Burg zu seiner Wohnung und nannte sie Davidsstadt. Das kann man nachlesen in 2. Samuel Kapitel 5 ab den Versen 7 und so weiter. Da heißt es dann tatsächlich, dass David diesen Namen Davidsstadt dann vergeben hat. Später hat Salomo dann den Tempel errichtet und dieser Teil gehörte dann auch zu Davidsstadt, also zu Zion. Und nach ist dann dieser Name Zion für die ganze Stadt Jerusalem übergegangen. Zion war also der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnte. Und wenn jetzt in diesem Psalm von den Gefangenen Zions gesprochen wird, anstatt einfach nur von dem Volk Israel, von den Juden oder von den Gefangenen aus Jerusalem, dann hat das nochmal einen besonderen Bezug dazu, dass es nicht nur Jerusalem ist, sondern das Volk Gottes. Das Volk Gottes, was hier gefangen wurde. Es ist nicht einfach das Volk Israel als Nachkommen von Abraham oder als Einwohner von Kanaan. Es ist nicht ein normales Volk wie alle anderen Völker aus der Region. Viele Völker sind überfallen worden. Viele sind ausgeraubt, verschleppt, vertrieben oder vernichtet worden. Aber die Gefangenen Zions, das waren die, um die Gott sich gekümmert hat. Er hat dafür gesorgt, dass die Gefangenen wieder zurückkehren konnten. Es geht dann weiter mit dem Bild, wir waren wie Träumende. Diese Redewendung, die ist heute auch immer noch in unserem Sprachgebrauch. Vielleicht drücken wir es manchmal noch ein bisschen anders aus, aber ihr kennt das bestimmt, diese Aussage, kneif mich mal, ich glaube, ich träume. Oder in die gleiche Richtung geht auch dieser Spruch, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Das benutzt man in Situationen, die so unerwartet kommen, dass man Angst hat, es könnte vielleicht gar nicht real sein oder gar nicht wahr sein. Man wünscht sich ein Ereignis vielleicht schon sehr lange, man malt es sich immer wieder aus, man stellt sich vor, wie schön wäre es, wenn es Wirklichkeit werden würde, wenn der Wunsch in Erfüllung ginge. Und wenn es dann tatsächlich soweit ist, dann hat man Angst davor, dass man sich das vielleicht nur eingebildet hat. Dass man nur träumt und dass man aufwacht und dann immer noch darauf wartet, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Und meistens ist das ein schönes Ereignis, wenn dieses sprachliche Bild benutzt wird. Interessant ist aber, dass es gleich mehrere Personen betrifft. Wir waren wie Träumende. Ich glaube, auf einer persönlichen Ebene hat jeder von euch dieses Gefühl schon mal gehabt, oder? Ich träume. Als ich in der Vorbereitung nachgedacht habe, fiel mir ganz klassisch meine Hochzeit ein. Als wir nach der Trauung den Mittelgang in der Kirche runtergegangen sind, rechts und links die Familie und Freunde im Spalier, alle haben sich gefreut. Das war schon ein sehr unwirkliches, sehr einmaliges Gefühl. Aber an diesem Tag, da ging es wahrscheinlich nur Lida und mir so. Die anderen, die haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass das nicht real sein könnte. Oder für die anderen war das bestimmt weniger intensiv. Natürlich haben die sich mit uns gefreut, aber ich glaube, die meisten haben nicht gezweifelt, dass sie gerade auf der Hochzeit sind und dass diese Ereignisse sehr real gewesen sind. Ich kann mich aber an einen Tag in meinem Leben erinnern, wo gefühlt eine ganze Stadt kollektiv das gleiche Gefühl hatte. Wo zigtausende sich die Frage gestellt haben, träume ich gerade oder passiert das wirklich? Und natürlich hat das einen Bezug zu einem Thema, wo gleich nach der Liebe die meisten Gefühle im Leben im Spiel sind. Es geht um Fußball. 2009 habe ich in Wolfsburg gelebt und am letzten Spieltag der Saison wurde die Mannschaft des VfL Wolfsburg ziemlich unerwartet deutscher Meister. Es gab die letzten paar Wochen in der Saison schon die leise Hoffnung, dass das Ereignis eintreten könnte, aber bis zum letzten Spieltag war es noch unsicher. Und am letzten Spieltag, am 23. Mai 2009, besiegte Wolfsburg Werder Bremen 5:1 und krönte sich zum deutschen Meister. Ich war im Stadion und obwohl ich eigentlich Schalker bin und kein Wolfsburg-Fan, war das ein unglaubliches Gefühl. Nach dem Schlusspfiff stand ich plötzlich auf dem Rasen mit hunderten anderen Leuten. Ich kannte aus dem ganzen Stadion von 30.000 Leuten, kannte ich eigentlich nur einen, aber plötzlich waren wir alle in kollektivem Glück vereint. Wildfremde Leute haben mich umarmt, wir haben uns gegenseitig erzählt, wie unglaublich das ist. Wir erzählten uns, wie krass das gewesen ist und was für eine Freude das ist. Keiner von uns hatte mitgespielt. Keiner hat einen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel und die Saison gewonnen wurde. Aber irgendwie hatten wir alle gemeinsam einen Anteil an der Freude. Die ganze Stadt hat ein Spalier gebildet. Und als die Spieler vom Stadion zum Rathaus gefahren sind, im Autokorso, da lief ich dann nebenher. Und 2009 war ich noch Azubi bei VW. Und normalerweise trennten mich da Welten von so Leuten wie Martin Winterkorn oder Ferdinand Piech. Ich weiß nicht, ob ihr die Namen kennt, das waren früher Chefs bei Volkswagen. Von diesem Tag gibt es Fotos, wo wir gemeinsam in die Kamera lächeln und uns freuen. Wir waren wie die Träumenden. Ein bisschen kann ich also nachvollziehen, wie sich die Israeliten damals gefühlt haben müssen, als die Gefangenen Zions befreit wurden und zurückgekehrt sind. Die Israeliten hatten nichts dazu beigetragen. Der Herr hat die Gefangenen zurückgebracht. Es war nahezu unmöglich, es war unerwartet und niemand hatte ernsthaft damit gerechnet. Und natürlich war die Hoffnung immer da, Aber als es dann eingetreten ist, war die Freude so groß und unglaublich, dass man sich fühlte, als wäre man in einem Traum. Und dass es ziemlich unerwartet kam, dafür spricht auch die Reaktion der Völker um Israel herum. Sogar die Heiden aus der Nachbarschaft haben gesagt, das muss ein göttliches Ereignis gewesen sein. Der Herr hat wirklich Großes getan. Das nächste Bild ist dann etwas einfacher nachzuvollziehen. Unser Mund ist voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Das spricht davon, dass es kaum ein anderes Thema gegeben hat, als die große Freude über die Rückkehr und über die Erlösung und über das Lob Gottes dafür. Einen passenden Bibelvers dazu findet man beispielsweise im Lukas-Evangelium. Da heißt es dann, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also das Herz läuft einfach über und im Mund hat kein anderes Thema mehr Platz, als das, worüber man sich gerade freut oder was einen beschäftigt. Jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter mit den Bächen im Negev. Der Negev ist die Wüste im Süden von Israel. Dort ist es monatelang sehr trocken. Die Erde ist ganz ausgedörrt, der Boden wird trocken und rissig. Zu bestimmten Zeiten im Jahr regnet es aber in den Bergen am Rand der Wüste und dann entstehen innerhalb von Minuten reißende Bäche in der Wüste. Ich habe leider kein passendes Vorher-Nachher-Bild gefunden, aber es gibt ein paar eindrucksvolle Videos auf YouTube. Wer heute Abend nicht einschlafen kann, der kann sich das mal angucken. Es ist wirklich sehr erstaunlich. Und das Kuriose ist, dass der Regen kilometerweit entfernt sein kann. Man sieht vielleicht noch nicht einmal die Wolken, aber man sieht plötzlich ein ausgetrocknetes Flussbett, das sich wie von selbst mit Wasser füllt. Und Wasser, was eine Geschwindigkeit von über 20 Kilometer pro Stunde hat. Und es ist ein schönes Bild für das Wirken Gottes. Zum Beispiel auch in dieser Situation mit den Gefangenen Zions. Gott sorgt dafür, dass der persische König Kyros Babylon erobert und plötzlich und unerwartet kehren in Judäa, in Jerusalem, die jüdischen Exilanten zurück. Etwas, was beim ersten Hinsehen überhaupt nichts damit zu tun hat und völlig unmöglich gewesen ist. Aber genau wie mit den Bächen im Negev ist es so. Gott wirkt an der einen Stelle etwas und an der anderen Stelle passieren Sachen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und dieser Vergleich mit den Bächen im Negev, der unterstreicht aus meiner Sicht nochmal so dieses Thema aus dem ersten Vers. Wir waren wie Träumende. Etwas Unrealistisches und Erstaunliches passiert und die Zuschauer fragen sich, kann das überhaupt wahr sein? Man sieht überhaupt keinen Grund dafür, aber es ist doch passiert. Das letzte Bild, was wir uns anschauen, das taucht doppelt auf und behandelt das Thema von Saat und Ernte. Wenn etwas doppelt auftaucht, dann heißt das ja immer, dass es besonders wichtig ist und dass der Autor da viel Wert drauf legt. Und in diesem Fall ist es so, dass die Aussaat als mühsam und traurig beschrieben wird. Man sät etwas unter Tränen aus. Vielleicht, weil es anstrengend ist. Vielleicht, weil man den Verzicht sieht. Das, was man aufs Feld streut, das kann man nicht mehr essen. Aussaat macht keinen Spaß. Aber ganz im Gegenteil dazu steht das freudige Ereignis, wenn man dann ernten kann. Geerntet wird mit Freude. Man bringt die Gaben mit Freude zurück. Aber das eine funktioniert nicht ohne das andere. Man kommt nicht einfach so mit der Ernte zurück. Vorher muss man den mühsamen Teil mit der Aussaat auch gemacht haben. Ernte ist das Ergebnis von Aussaat. Jede Freude hat einen Preis. Wer den Preis der Aussaat bezahlt hat, der wird aber mit der Freude der Ernte belohnt werden. Ein Gedanke, der mir noch kam, ist, dass man die Zeit zwischen Ernte und Aussaat gar nicht so genau festlegen kann. Natürlich gibt es so bestimmte Zeiträume, in denen dann etwas wächst, aber man kann es nicht auf einen genauen Tag hervorsagen. Die Entwicklung der Früchte, wie schnell sie reifen oder wie groß sie werden, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die müssen alle zusammenwirken. Der Regen muss da sein, die Sonne muss da sein, das Klima muss wärmer oder kälter sein, bewölktes Wetter, Regen, Trockenheit. Alle diese Dinge liegen gar nicht in der Hand dessen, der aussät. Er muss aber seinen Teil trotzdem erfüllen. Die Saat muss ausgebracht werden und da muss man sich darauf verlassen, dass Gott seinen Teil wirkt, damit es eine Ernte geben kann. Mit den Bildern sind wir durch, dann schauen wir uns vielleicht mal die Gliederung an. Ich habe diesen Psalm für mich in verschiedene Abschnitte eingeteilt und habe drei Bereiche aus meiner Sicht gefunden. Wir haben einmal den ersten Bereich, der Anlass, die ersten drei Verse. Dann gibt es das Anliegen aus dem vierten Vers und die Hoffnung, der dritte Teil, Verse 5 und 6. Im ersten Bereich das konkrete Ereignis. Der Herr, also Gott, hat die Gefangenen Zions zurückgebracht. Das war der Anlass für große Freude, nicht nur in Gottes Volk, sondern auch in den Völkern der Nachbarschaft und Umgebung. Der Anlass, Gott bringt die Gefangenen zurück. Dann der zentrale Punkt des Psalms, eine Bitte an Gott, die Gefangenen zurückzubringen. Vielleicht wieder, vielleicht sind sie wieder verschleppt worden oder vielleicht sind es andere Gefangene gewesen. Und abschließend gibt es dann noch einen mutmachenden Teil, der Hoffnung spenden soll. Selbst wenn man jetzt noch traurig sein sollte, vielleicht weil man Aufwand hat oder weil es traurig ist, wird man dafür entschädigt werden, wenn die Ernte dann erfüllt wird und wenn Gott dann eben die Bitte erfüllt hat. Beim ersten Punkt habe ich mich ein bisschen schwer getan, als ich verschiedene Übersetzungen geprüft habe, und ich möchte euch einmal zeigen, warum. Bisher haben wir immer in der Schlachterübersetzung gelesen, und wenn wir jetzt die Lutherübersetzung mal daneben stellen, dann seht ihr vielleicht mein Problem. In der Schlachter steht: Als der Herr die Gefangenen Israels zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Bei Luther wirkt es ganz anders. Da wirkt es prophetisch, als ob es erst ein Ereignis der Zukunft sein wird, etwas, was überhaupt noch nicht passiert ist. Wenn der Herr die Gefangenen erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein, und da wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Natürlich macht es einen großen Unterschied, ob man jetzt einen konkreten Anlass hat, der schon eingetreten ist, oder ob man sich noch Hoffnung auf etwas macht, was in der Zukunft passieren wird. Aus meiner Sicht halte ich mich an die Ausleger, die davon ausgehen, dass dieser Psalm nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil geschrieben ist und sich darauf bezieht, dass also wirklich ein Ereignis in der Vergangenheit gewesen ist, dass Gott die Gefangenen schon zurückgebracht hat. Allerdings ist der andere Teil auch berechtigt, und wir werden im Laufe des Abends feststellen, dass eigentlich sogar beide Versionen gleichzeitig bestehen können. Zuerst bleiben wir also dabei: Es gibt den Anlass, es gibt das Anliegen und es gibt die Hoffnung. Jetzt haben wir viel über die äußere Form gesprochen, dann schauen wir mal zum Inhalt des Psalms. Wir bleiben einfach mal beim konkreten Ereignis. Gehen wir ganz pragmatisch davon aus, nah am Text, dass tatsächlich erstmal nur ein Teil der Gefangenen aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt ist und dass diese Leute jetzt darauf warten, dass auch der Rest ihrer Freunde und Verwandten endlich zurückkehren darf. Das passt auch zu vielen Auslegern, die meinen, dass es insgesamt drei große Rückkehrgruppen aus der Gefangenschaft Babylons gab. Es gab eine Gruppe unter Zerubabel, die zuerst zurückgeführt wurde. Das war so ungefähr 538 vor Christus. Und dann über den Zeitraum von den nächsten ungefähr 100 Jahren gab es nochmal zwei große Gruppen, eine unter Esra und eine unter Nehemia. Und deswegen könnte es gut sein, dass so die erste Gruppe schon wieder in Jerusalem ist und diesen Psalm dann eben singt oder sich daran erinnert: Mensch, da sind noch so viele Leute, unsere Verwandten, unsere Freunde, die noch in der Gefangenschaft sind. Gott, führe doch bitte diese Leute auch wieder zurück. Und jetzt sitzen sie in Jerusalem und werden vielleicht mutlos und denken, es ist so unwahrscheinlich, dass die vielleicht auch noch zurückkommen. Und dann erinnern sie sich an ein konkretes Ereignis aus der Vergangenheit. Als sie zurückgebracht wurden, als die ersten Gefangenen zurückgekehrt sind, da war das doch auch schon unglaublich. Und es war Anlass zu Freude und zu einem riesigen Jubel und zu einem Lob Gottes. Und wenn Gott beim ersten Mal schon die Macht hatte, so ein unwahrscheinliches Ereignis herbeizuführen, so unwahrscheinlich wie Wasser in der Wüste entstehen zu lassen, dann kann man ihn bitten, dass er das nochmal tut. Und auch wenn die Bitte aus der Not heraus mit viel Leid und Tränen erfolgt, weil man seine Verwandtschaft vermisst, weil man die Rückkehr herbeisehnt, dann kann man doch Hoffnung haben. Weil auch die Natur lehrt, dass aktives Warten, nicht nur Warten, sondern Aussaat und dann Gebet belohnt wird. Die Anwendung wäre dann also folgendermaßen: Erinnere dich an die Vergangenheit, Gott hat schon einmal geholfen. Bete in der Gegenwart: Herr, hilf uns wieder. Und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft: Vertrauen wird belohnt werden. Es ist ja ein Psalm, und Psalmen sind ja Lieder. Und in der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist ganz interessant, dass dieser Psalm für Israel kein One-Hit-Wonder, sondern ein Evergreen ist. Kennt ihr den Unterschied zwischen One-Hit-Wonder und Evergreen? Das sind englische Wörter, und das eine heißt, One-Hit-Wonder ist ein Lied, was nur einmal berühmt gewesen ist, was einen bestimmten Anlass gehabt hat und danach komplett in Vergessenheit gerät. Vielleicht gibt es die Gruppe dann gar nicht mehr, oder sie haben nur dieses eine Lied gehabt, was man gekannt hat. Und ein Evergreen ist so ein Lied, was jedes Jahr oder immer wieder rausgeholt wird, was im Radio ständig läuft, nach 50 Jahren immer wieder. Und was meine ich damit? Ich glaube, dieser Psalm ist kein One-Hit-Wonder, sondern ein Evergreen. Ein klassisches Beispiel für ein One-Hit-Wonder habe ich wieder im Bereich Fußball gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Es gab mal das Lied 54, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Das war ein Lied zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Und vor dem Turnier sangen die Sportfreunde Stiller dieses Lied in der Hoffnung darauf, dass Deutschland wieder Weltmeister werden würde. Es kam alles ganz anders, Weltmeister wurde Spanien. und das Lied hatte sich selbst überlebt. Macht überhaupt keinen Sinn, das überhaupt nochmal zu singen. Ganz anders ist es bei diesem Psalm. Gefangenschaft ist ein ständig wiederkehrendes Thema für das Volk Israel. Bereits vor dem babylonischen Exil waren die Juden Gefangene in Ägypten. Dann kam die Gefangenschaft in Babylon. Danach kam die Zerstreuung unter den Römern. Irgendwann kamen die Konzentrationslager im Dritten Reich. Und ganz aktuell die Entführung der Geiseln in Israel durch die Hamas im Oktober 23. Immer und immer wieder gibt es für die Israeliten einen Anlass dafür, für die Rückkehr ihrer Gefangenen zu beten. Und immer wieder scheinen es ausweglose Situationen zu sein. Ein zerstörtes Jerusalem, ein zerstörter Tempel, die Elite des Landes weggeführt in eine fremde Stadt. Und Gott führt die Israeliten doch zurück. Es gibt einen neuen Tempel und einen Neuanfang in Jerusalem. Dann wird Jerusalem wieder zerstört, der Tempel wird wieder vernichtet. Die Juden werden im ganzen Römischen Reich verteilt. Und als der Tiefpunkt und die vollständige Vernichtung des Volkes in den Konzentrationslagern schon bald erreicht zu sein scheint, gibt es plötzlich keine 10 Jahre später wieder ein Land mit dem Namen Israel. Unmöglich scheinende Wendungen werden übernatürlich durch Gottes Kraft herbeigeführt. Gefangene, die 2 Jahre lang von den Terroristen der Hamas entführt worden sind, niemand wusste, leben sie noch oder sind sie tot, kehren lebendig zu ihren Familien zurück. Gott befreit auch heute noch die Gefangenen Zions. Und ich habe einige Berichte darüber gelesen, dass dieser Psalm 126 in Israel gerade in dieser Zeit gebetet worden ist. Abgeleitet aus der konkreten Situation mit den Gefangenen kann man aber auch generell ein Prinzip für Notlagen oder verzweifelte Situationen aus diesem Psalm lernen. In der Vorbereitung erinnerte ich mich wieder dran an meine letzte Predigt und an dieses Lied von einem Gott, der das Meer teilt. Da war es eigentlich genauso. Eine scheinbar ausweglose Situation und Gott schafft einen Ausweg. Er erhält Lob und Ehre und wir lernen Vertrauen darauf, dass Gott da ist, dass er jederzeit übernatürlich eingreifen kann, unser Leben und alles in seiner Kontrolle steht. Das heißt, dieser Psalm kann generell eine Anleitung für Notlagen in unserem Leben sein. Betrachte das Wirken Gottes in der Vergangenheit, bitte um Hilfe in der aktuellen Lage und verlass dich darauf, dass er in der Zukunft wirken kann. Die aktuelle Traurigkeit kann in Freude umgewandelt werden, weil Gott Unmögliches möglich machen kann. Erinnert ihr euch an die vielen Überschriften, die wir anfangs gesammelt hatten, die alle ganz passend erschienen? Ich habe überlegt, wenn ich dem Psalm auch eine Überschrift geben müsste, was würde ich dann für eine Überschrift geben? Ich würde ihn vielleicht nennen, ein Durchhaltepsalm für harte Zeiten. Passt dann vielleicht auch dazu, dass es so ein Lied war, was man beim Wandern gesungen hat. Beim Wandern geht es ja auch dann darum, durchzuhalten, weil es harte Zeiten sind. Schlussendlich hatten wir ja bei Luther gesehen, dass man diesen Psalm auch prophetisch betrachten kann. Wenn der Herr irgendwann die Gefangenen Zions, also wenn Gott irgendwann sein eigenes Volk, die Christen, erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dieser Psalm kann Christen in Not und Verfolgung auch Halt und Hoffnung geben. Es kommt der Tag, an dem Gott Hilfe aus auswegloser Situation schaffen wird. Es kommt ein Tag, an dem die Gefangenschaft auf der Erde beendet wird und wo man frei und erlöst in die himmlische Heimat zu Gott zurückkehren darf. Auch wenn es manchmal schrecklich weit entfernt und unrealistisch aussieht, besonders für Christen, die in der Verfolgung leben und sehr eindrücklich erfahren, was es heißt, unter Tränen Gebet zu sehen, gerade für diese Geschwister kann der Psalm Trost spenden mit der Aussicht, einmal kommt der Tag, an dem man wie ein Träumender inmitten seiner Brüder und Schwestern steht. Man kennt sie vielleicht alle gar nicht. Man hat überhaupt nichts dazu beigetragen, dass dieser festliche Anlass gefeiert wird, dass man erlöst ist und im Himmel ist. Aber der Mund wird voll Lachens und die Zunge voll Rühmens sein, weil jeder anerkennen wird, wie groß Gottes Taten an den Menschen gewesen sind. Er hat sein Volk nach Hause geführt in den Himmel, an dem Tag, wo wir vor Jesus stehen. Ich möchte mit einem Lied von Peter Strauch abschließen, was wir in meiner Jugendzeit gesungen haben. Einige von euch kennen das vielleicht und es greift genau diesen Gedanken auf. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen und wenn sein großer Tag erscheint, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Amen.